Ich möchte uns den Bibeltext vorlesen, den Predigttext. Das ist ein altbekannter Text. Haben viele von euch sicher schon zigmal gehört. Aber ich lese ihn in einer neuen Übersetzung, in der Übersetzung Neues Leben. Und zwar Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Als Jesus eines Tages am See Genezareth predigte, drängten sich viele Menschen um ihn, die alle das Wort Gottes hören wollten. Er bemerkte zwei leere Boote am Ufer. Die Fischer hatten sie liegen lassen und reinigten gerade ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote und bat den Besitzer des Boots, Simon, vom Ufer abzustoßen. Dann leerte er die Menge vom Boot aus. Als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon, nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus, dann wirst du viele Fische fangen. Meister, entgegnete Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Diesmal waren die Netze so voll, dass sie zu reißen begannen. Sie riefen nach ihren Gefährten in dem anderen Boot, und bald darauf waren beide Boote so voller Fische, dass sie unterzugehen drohten. Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst, und den anderen ging es genauso. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Es ist schon ein paar Jahre her, ich war damals vielleicht so um die 14 Jahre alt und im Urlaub auf der Insel Usedom. Und dort in Albeck, da gab es eine Spowa. Kennen sicher viele noch von euch, das waren die Sportgeschäfte in der DDR. Und einmal kam ich an diesem Sportgeschäft vorbei und sah davor eine riesen Menschenschlange. Da bin ich hin, neugierig wie ich war, und fragte den, der ganz am Ende stand, entschuldigen Sie bitte, was gibt's denn hier eigentlich Besonderes? Tja, sagte er, das weiß ich auch nicht. Aber es ist sicher gut, sich hier anzustellen. Und so war es auch. In der DDR war eine Menschenschlange immer ein Zeichen dafür, dass es etwas Besonderes gab. Und da war Eile geboten. Da konnte man nicht sagen, ach, ich gehe morgen mal hin, da wird die Schlange schon nicht mehr da sein. Morgen wäre es zu spät gewesen und morgen hätte es vielleicht die Schlafsäcke dann nicht mehr gegeben. Wären sie ausverkauft gewesen. So stelle ich mir die Situation damals vor, als Jesus vor der malerischen Kulisse des Sees Genezareth predigte. Das war schon etwas Besonderes. Seine Predigten, die waren anders, als man es gewohnt war. Sie waren direkt und sie trafen den Nerv ihrer Zuhörer. Das sprach sich in der Gegend herum, und so verwundert es kaum, dass aus der ganzen Gegend Leute hinzuströmten, um diesen Wanderprediger wenigstens einmal zu erleben und zu hören. Aber schließlich waren es gar so viele, dass sie nicht mehr alle hören konnten. Wenn das heute passieren würde, na, was würden wir machen? Wir würden eine Tonanlage aufbauen mit Mikrofon und Lautsprecher, aber diese Möglichkeit gab es damals noch nicht. Was also tun? Jesus liebt etwas daran, das ihn jeder hören kann. Das ist ihm offensichtlich ganz wichtig. Und so schaut er sich um. Und sein suchender Blick bleibt an den Fischerbooten am Ufer des Sees hängen. Daneben sitzen drei Männer. Und die waren ziemlich frustriert. Es waren die Fischer und die hatten in der letzten Nacht nicht einen verwertbaren Fisch gefangen. Eine Nacht lang vergebliche Mühe. Nun, diese Fischer, das waren keine Hobbyfischer, wie wir vielleicht heute, wenn wir im Urlaub sind. Nein, das Fischen war ihr täglicher Broterwerb. Und so ein erfolgloser Fang machte ihre Situation nicht gerade leicht. Was blieb ihnen anders übrig, als die Netze zu reinigen und vorzubereiten für die nächste Nacht in der Hoffnung, dann vielleicht wieder Fische zu fangen? Jesus geht auf die Boote zu und steigt in eines dieser Boote. Und da kommt ihm eine Idee. Wenn er ein Stückchen weiter, ein paar Meter vom Ufer weg wäre, dann könnten ihn vielleicht alle sehen und hören. Also bittet er den Besitzer des Bootes, Simon, ihn vom Ufer abzustoßen. Gesagt, getan, Problem geklärt. Und Jesus spricht nun zu den versammelten Menschen. Und der Fischer Simon, eben noch mit seinen Netzen beschäftigt, erlebt plötzlich hautnah und exklusiv die Predigt von Jesus mit. Er sitzt ja mit ihm im selben Boot. Damit begann für Simon ein Tag, den er wohl sein ganzes Leben nicht mehr vergessen hat. Wir wissen leider nicht, was Jesus predigte und auch nicht, wie lange es dauerte. Aber ich denke mal, diese Predigt hat den Simon nicht kalt gelassen. Aber irgendwann ist auch die schönste Predigt zu Ende. Und als Simon gerade wieder sich vorbereiten wollte, um ans Ufer zurückzukehren, um sich weiter seinen Netzen zu widmen, da sagt Jesus plötzlich, halt mal, fahr mal da lang, fahr mal auf den See raus und wirf dort deine Netze aus und du wirst sehen, du wirst viele Fische fangen. Ich hätte zu gern mal gewusst, was der Simon in diesem Moment gedacht hat. Jesus zuliebe ein Stück auf den See rauszufahren, um die Landschaft zu genießen. Ja, das, ich denke mal, das wäre okay gewesen. Das hätte sich Simon sicher gut vorstellen können. Aber hat Jesus allen Ernstes gesagt, er soll die Netze auswerfen? Mitten am Tag? Was soll das denn? Soll er wirklich die Netze wieder auswerfen? Er hatte doch gerade in mühevoller Kleinarbeit den ganzen Schmutz aus den Netzen entfernt, die Netze vorbereitet für die nächste Nacht. Und außerdem, das weiß doch jedes Kind, dass Fische am Tag nicht beißen, dass sie früh am Morgen aktiv sind, wenn alle anderen noch schlafen und deswegen das die beste Fangzeit ist. Hat Jesus allen Ernstes zu ihm gesagt, er, der Fischer Simon, soll zur unmöglichsten Zeit mitten am Tag fischen gehen? Und dann behauptet Jesus auch noch, dass er dann viele Fische fangen wird. Nun aber, hallo, wer ist denn hier der Experte? Jesus oder Simon? Wer hat denn den Beruf des Fischers von der Pike auf gelernt? Es gibt gewiss eine ganze Menge Gründe, die auch berechtigt sind, der Behauptung von Jesus zu widersprechen. Und doch, obwohl so gut wie alles dagegen spricht, in dieser Zeit fischen zu gehen, lässt sich Simon darauf ein. Das ist erstaunlich. Höre ich da vielleicht doch einen ironischen Unterton bei Simon, wenn er sagt, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen, aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Was aber bewegte Simon, die Bitte von Jesus nicht auszuschlagen? War es die für sein Volk typische Gastfreundlichkeit, dass er seinem Gast Jesus diese Bitte nicht abschlagen wollte? Oder war es vielleicht der starke Eindruck, den die Predigt von Jesus auf ihn gemacht hatte? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, Jesus fuhr tatsächlich noch einmal mit seinem Boot los, beladen mit seinen Netzen und mit Jesus hinaus auf den See und warf dort seine Netze aus. Aber mal ehrlich, so richtig an einen tollen Fischfang geglaubt hat Simon bestimmt nicht, nachdem sich die Fische ja nicht mal in der vergangenen Nacht in seinen Netzen verirrt hatten. Vielleicht hat Simon ja auch insgeheim gedacht, naja, dieser Jesus wird sicher auch noch dahinter kommen, dass man am Tag keinen großen Fang machen kann. Aber dann kommt doch alles ganz anders. Glaubte Simon vielleicht bei den ersten Fischen, die in seinen Netzen zappelten, noch an einen Zufall, so staunte er Bauklötzer, als die Netze immer voller wurden. Schließlich sind es so viele Fische, dass die Netze drohen zu zerreißen. Es bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als seine Kollegen herbeizuwinken und sie um Hilfe zu bitten. Und auch die trauen ihren Augen nicht. Sowas haben die noch nie gesehen. Gemeinsam mit Simon hieven sie die Fische in die beiden Boote. Und durch die große Last der vielen Fische drohen selbst die beiden Boote unterzugehen. Aber irgendwie schaffen sie es. Sie bringen die Boote an Land. Und dann, als die Anspannung sich langsam legt, da geht dem Simon auf, was da eben gerade abging. Augenblicklich wird ihm klar, dass soeben etwas passiert ist, was er mit seinem eigenen Verstand nicht erklären kann. Irgendwas, was mit diesem Jesus zu tun haben muss. Jesus hatte offenbar ganz andere Möglichkeiten, als er sich vorstellen konnte. Lofti Tzadeh, ein Systemtheoretiker aus den USA, geboren in der Ukraine, stellte 1965 seine Theorie der Fuzzy-Logik vor. Mit Hilfe dieser Theorie, so behauptete er damals, könne man zum Beispiel eine Temperatur doch durch einfach zu verstehende logische Zusammenhänge regeln und nicht wie bisher durch aufwendige Rechenverfahren. In den USA und in Europa fanden diese Ideen kein Gehör. Zu lächerlich erschien der Gedanke, alteingesessenen Regelungstechnikern etwas zu regeln und dabei die altbewährten Rechenvorschriften nicht anzuwenden. Das war anders in Japan. Dort wurden die Ideen von Tzadeh nicht nur aufgenommen, sondern weiterentwickelt. Und ein paar Jahre später wurde im japanischen Sendai eine U-Bahn gebaut. Und die Antriebe der Triebwagen wurden mit Fuzzy-Logik geregelt. Und das ganze Projekt wurde ein Riesenerfolg. Und da endlich, wirklich viele Jahre später, nachdem Tzadeh seine Theorie das erste Mal brachte, verstummten die Skeptiker, hörten die Grundsatzdiskussionen auf und die Fuzzy-Logik wurde zu dem, was wir auch heute finden, in Waschmaschinen zum Beispiel, zu einer Anwendung in der Regelungstechnik, die in Nischen vorstieß, in denen die klassische Regelungstheorie nicht mehr angewendet werden konnte. Nicht ganz so spektakulär, aber ähnlich gelagert war ein Erlebnis, das ich vor einigen Wochen hatte. In meinem Labor in der Fachhochschule erlebte ich ein Streitgespräch zwischen Studenten. Einer der Studenten behauptete, dass in der Anleitung zu seinem Versuch ein Fehler sein müsste. Er hatte es durchgerechnet, es durchexerziert und war auf Ergebnisse gekommen, die nicht plausibel waren. Und muss ich dazu sagen, dass der Versuch schon mehrere Jahre so läuft und das noch niemand behauptet hat. Und auch die anderen Studenten, die um ihn versammelt waren, sagten alle, das kann nicht sein, der Versuch ist richtig, die Anleitung ist richtig, du musst dich irren. Nun kam ich dazu und er fragte mich, wie es denn nun ist. Nun hatte ich zwei Möglichkeiten. Ich hätte sagen können, die Versuchsanleitung kann nicht falsch sein. Habe ich selbst geschrieben und außerdem, die geht ja schon seit Jahren so, es hat sich noch keiner beschwert. Ich hätte den aufmüpfigen Studenten zur Raison rufen können. Habe ich nicht gemacht. Ich habe den Versuch selber nochmal neu durchgearbeitet und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass der Student recht hatte. Mittlerweile ist die Anleitung korrigiert. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir beharren auf dem, was wir seit eh und je für richtig halten, oder wir sind offen für Neues, für neue Wege, für neue Gedanken, selbst auf die Gefahr hin, dass wir uns blamieren. Aber nur weil ich schon seit Jahren immer denselben Weg gehe, heißt es noch lange nicht, dass es keinen besseren Weg gibt. Das gilt übrigens auch für unser Bibelverständnis. Wenn du die Bibel liest, wie läuft das bei dir? Besonders bei bekannten Texten, die du schon oft gehört hast. Hast du für solche Geschichten immer schon eine fertige Erklärung parat? Oder erwartest du selbst bei solchen altbekannten Geschichten immer noch etwas Neues? Rechnest du mit der Möglichkeit, dass Gott dir in einem Bibeltext etwas Überraschendes sagen will? Etwas, was du so noch nie gesehen hast? Sei offen für Gottes Überraschungen. Rechne mit seinen Möglichkeiten. Nun aber zurück zu unserer Geschichte. Der alte Fischerhase Simon hatte nicht mit den Möglichkeiten Jesu gerechnet. Wie sollte er auch? Er kannte Jesus ja noch gar nicht richtig. Nun ist er aber mit seinem Anglerlatein am Ende. Er fühlt sich ganz klein mit Hut und schämt sich vor Jesus. Eben noch glaubte er, dass ihm Jesus in Sachen Fischerei nicht das Wasser reichen kann. Und dann beschert ihm Jesus unter widrigsten Bedingungen den Fang seines Lebens. Da kann man glatt depressiv werden. Den Simon hatte eine große Ehrfurcht vor diesem Jesus erfasst, so lesen wir. Er fiel vor Jesus auf die Knie und sagte mit gesenktem Haupt: Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Herr, kümmere dich nicht um mich. Ich bin ein zu großer Sünder. Eigentlich kann einem der Simon so richtig leid tun. Was für ein Anblick. Da kniet er mitten zwischen den Fischen und ist total fertig. War es das, was Jesus wollte? Ihm mal so richtig zeigen, dass er keine Ahnung hat, dass er ein Versager ist? Ein Mensch, der vor mir auf den Knien liegt oder sich gar vor mir zu Boden wirft, zeigt, dass er sich meiner Macht fügt. Ein Boxkampf zum Beispiel wird sofort abgebrochen oder unterbrochen, wenn einer der beiden Kämpfer am Boden liegt. Der andere hätte sicher die Macht, den am Boden liegenden weiter zu traktieren, ohne dass der sich wehren kann. Aber es gibt eben ein ungeschriebenes Gesetz, das auf einen Menschen, der am Boden liegt, nicht weiter eingeprügelt werden darf. Nun, wie geht Jesus mit dieser Situation um? Er könnte sich damit brüsten, dem vermeintlichen Experten Simon in Sachen Fischzug weit überlegen zu sein. Er könnte den im Dreck liegenden Simon aber auch einfach links liegen lassen und seiner Wege gehen. Doch Jesus handelt überraschend anders. Er geht auf den knienden Simon zu und sagt einfache Worte. Er sagt: Hab keine Angst. Ja, es stimmt, Simon, ich habe übernatürliche Kräfte, aber die will ich nicht nutzen, um dich fertig zu machen, dich in den Dreck zu stoßen. Nein, dazu bin ich nicht gekommen. Hab keine Angst. Wie ein liebevoller Vater zu seinem Kind, so sagt Jesus diese Worte zu Simon. Ein Vater hat Macht über sein Kind. Ein Kind ist seinem Vater ausgeliefert. Wie wichtig ist es doch gerade deshalb für ein Kind, diese Worte zu hören. Hab keine Angst. Ich will dir ein guter Vater sein. Und wie wichtig mögen diese Worte für Simon gewesen sein. Hab keine Angst. Man spürt bei diesen Worten förmlich, wie der im Dreck liegende Simon die Augen wieder öffnet und sich allmählich wieder aufrichtet, wie er seine Würde wiedererlangt. Jesus gibt dem am Boden liegenden Menschen seine Menschenwürde zurück. An dieser Stelle möchte ich eine Brücke schlagen zu uns in unserer Zeit heute. Denn diese Aussage, Jesus oder auch Gott gibt dem Menschen seine Würde zurück, gilt auch heute immer noch. Auch heute kann man Gott oder Jesus, seinem Sohn, noch begegnen. Beim Lesen der Bibel zum Beispiel. Nehmen wir zum Beispiel die 10 Gebote. Da steht zum Beispiel drin, du sollst nicht töten. Okay, sagst du, da bin ich sauber. Das weiß ich. Ich habe noch nie einen Menschen umgebracht. Aber man kann einen Menschen nicht nur mit Waffen töten, sondern auch mit bösen, gemeinen Worten. Ihn sozusagen mit Worten kaltstellen. Ein anderes Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Wie viele böse, gemeine Worte werden hinter dem Rücken eines Menschen über ihn gesagt. Und auch wenn wir uns mit den anderen Geboten beschäftigen, entdecken wir, dass es kaum eines gibt, das wir nicht schon in irgendeiner Form, und sei es in Gedanken, übertreten haben. Wenn ein Mensch sich vor Gott seiner Fehlbarkeit und Schuld bewusst wird, ganz gleich, ob er Christ ist oder noch nicht, dann muss er zwangsläufig erschrecken. Und dieses Erschrecken, das tut weh, sehr weh sogar. Aber es ist notwendig. Aber, und das ist ein großes Problem, viele Menschen bleiben in diesem Zustand des Erschreckens stecken. Sie knien seit Jahren schon vor Jesus im Dreck und behaupten, dass sie nicht würdig sind, von Jesus angesprochen zu werden. Sie zerbrechen an der Vorstellung, als Christ müsste man in allen Geboten unfehlbar sein. Dabei überhören sie, dass Jesus auch ihnen zuruft: Hab keine Angst, wenn es dir so gehen sollte, dass du unter dem Anspruch, ein guter Christ sein zu wollen, fast zerbrichst, dann schau dir an, wie Jesus den Simon wieder aufrichtet. Auch dich will er nicht im Dreck liegen lassen. Wenn der Simon sagt, ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein, dann hat er Jesus noch nicht richtig verstanden. Es spielt keine Rolle, wie groß unsere Schuld ist. Jesus möchte jeden Einzelnen von uns aufrichten und uns unsere Menschenwürde zurückgeben. Doch damit nicht genug. Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter. Er gibt dem Simon eine neue Perspektive. Von jetzt an wirst du Menschen fischen, sagt er zu Simon. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Nanu, habe ich richtig gehört? Sie ließen alles zurück? Wirklich alles? Da geht dieser Simon Jahr ein, Jahr aus jeden Tag fischen, um seine Familie zu ernähren. Und dann macht er den Fang seines Lebens. Mehrere Boote, randvoll gefüllt mit Fischen. Was für ein Schatz, der ihm sicher über Wochen Reichtum beschert hätte und ein ruhiges Leben. Ja, mit diesem Schatz kommt Simon ans Ufer zurück. Aber anstatt sich darum zu kümmern, lässt er einfach alles liegen und geht davon. Die Boote, die Fische, alles lässt er zurück. Manch einer wird den Simon damals sicher für verrückt erklärt haben. Ich kann mir auch gut vorstellen, was da am Ufer los war, als die Anwohner von diesem reichen Fang hörten und dass er verlassen war. Vor einigen Jahren fuhr mal auf der Straße von Dorndorf nach Dornburg ein LKW hoch. Und wer diese Straße kennt, der kennt auch diese Haarnadelkurve in der Mitte des Berges, in der man sehr langsam und vorsichtig um die Kurve fahren muss, dass das Auto nicht umkippt. Und der Fahrer des LKWs, der unterschätzte diese Kurve und es kam, wie es kommen musste. Sein LKW kippte in der Kurve um und die Ladung rutschte von der Ladefläche und kullerte den Berg hinunter in Richtung Saale. Und das war am Abend. In der Nacht darauf, so erzählte mir ein Kollege am nächsten Tag, war halb Dorndorf auf den Beinen. Mit Handwagen, mit Taschen waren sie unterwegs und suchten den Hang ab nach der verlorenen Ladung. Und wisst ihr, was der LKW geladen hatte? Viele tausend Flaschen Warsteiner Bier. Ja, also so eine Völkerwanderung, denke ich mal, wird damals auch gewesen sein, als diese Boote reich beladen dort verlassen, am Ufer lagen. Nun stellt sich nur die Frage, warum und wofür verließ der Simon das alles? Warum? Nun, er wusste natürlich, dass dieser Fang nicht sein Verdienst war, sondern der von Jesus. Und wofür? Er soll Menschen fischen, Menschen fangen. So lautete seine neue Beschäftigung. Menschen fangen. Was könnte man dazu gebrauchen? Einen Kescher vielleicht? Ein Lasso? Handschellen? Ich glaube, wenn der Simon so auf Menschenfang gegangen wäre, dann hätte man ihn wohl selbst bald gefangen genommen. Und überhaupt, was heißt das überhaupt, Menschen fangen? Sorgt nicht gerade diese Redewendung, Menschen fangen, in unserer weitgehend entkirchlichten Gesellschaft für Ängste und Irritationen? Viele Menschen um uns herum haben Angst, in die Fänge einer Sekte zu geraten. Fangen wird oft gleichgesetzt mit Gefangennehmen, Vereinnahmen. Und vielleicht sollten wir an dieser Stelle einmal darüber nachdenken, woher diese Ängste bei unseren Mitmenschen kommen. Ähneln unsere Bemühungen, Menschen für Jesus zu gewinnen, einer ehrlichen Einladung oder manchmal doch eher einer Werbeveranstaltung mit viel Kleingedruckten? Das griechische Wort, das hier mit Fangen oder Fischen in unserem Text übersetzt wird, hat auch die Bedeutung von herausholen. Fische werden aus einem Meer herausgeholt. Wenn Jesus davon spricht, Menschen zu fischen, geht es auch hier darum, Menschen aus einem Meer herauszuholen, aus dem Meer der Sinn- und Orientierungslosigkeit, um sie zu befreien, ihren Blick zu weiten und auf eine neue Perspektive in ihrem Leben. Vielleicht war es genau das, was den Simon bewog, seinen Schatz am Ufer zurückzulassen. Sein Wert hängt nicht von seiner Leistung ab. Er wird von Jesus angenommen, ganz egal, was er auf dem Kerbholz hat. Und dieser Jesus hat mit ihm offensichtlich etwas Großes vor. Ob das der Simon in dem Moment bedacht hat, das weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, nämlich, dass er keinen Plan hatte, wie er das bewerkstelligen sollte, Menschen zu fischen. Und dann tut er etwas ganz Wesentliches. Wenn er schon nicht weiß, wie er das anfangen soll, dann muss er sich an einen Experten wenden, der ihn schulen kann. Er und seine Kollegen Jakobus und Johannes machen eine Umschulung, eine Ausbildung. Ihr Lehrmeister ist Jesus. Und diese Ausbildung, das ist nicht nur eine kurze Einweisung, nicht nur 5 Minuten. Diese Schule dauerte Tage, Wochen, Monate, mit denen die Jünger, so wie sie dann auch benannt werden in der Bibel, mit Jesus gemeinsam umhergingen und sich von ihm schulen ließen. Es war eine intensive Schulung und bevor Jesus Simon und die anderen Lehrlinge auf die Menschen losließ, vergeht eben doch eine lange Zeit. Neben ganz praktischen Beispielen erklärt er ihnen viele Zusammenhänge mit Hilfe von Bildworten, mit Gleichnissen. Halten wir das mal fest. Jesus schickt seine Mitarbeiter nicht sofort an die Arbeit, sondern bildet sie erst mal gründlich aus. Und wie machen wir das? In den letzten Wochen wurden wir auf den gelben Informationszetteln immer wieder darüber oder daran erinnert, dass in unserer Gemeinde Mitarbeiter gesucht werden. Für den Kindergottesdienst oder auch für den Dienst als Platzanweiser. Wie wird man Mitarbeiter in einer Kirchgemeinde? Per Handauflegung meine ich natürlich. Versteht mich bitte nicht falsch, es ist sehr wichtig, Mitarbeiter für ihren Dienst in der Gemeinde zu segnen. Aber wie geht es danach weiter mit dem Mitarbeiter? Interessiert uns das als Gemeinde eigentlich? Reicht ein Segen als Zurüstung für einen Dienst aus? Natürlich nicht. Aber ist das nicht genau gängige Praxis in vielen Kirchgemeinden? Da ist man froh, endlich einen Mitarbeiter für einen Dienst gewonnen zu haben. Und nach dem Segen wird dieser Mitarbeiter oft sich selbst überlassen. Und die Gemeinde kriegt vielleicht gar nicht mit, wie es dem Mitarbeiter in seinem Dienst geht, wie er vielleicht darunter leidet, weil ihn die Aufgabe überfordert. Oder wie er vielleicht leichtfertig Fehler macht, die vermeidbar gewesen wären, wenn er von den Erfahrungen seiner Geschwister hätte hören können. Wie wichtig ist uns die Schulung unserer Mitarbeiter? Natürlich kann Gott einen Menschen mit dem nötigen Talent ausstatten, wie zum Beispiel ein Kind mit dem Talent, gut malen zu können. Aber wenn dieses Kind nie die Möglichkeit bekommt, verschiedene Stifte und Malfarben auszuprobieren und auch verschiedene Maltechniken zu erlernen, dann wird dieses Talent in dem Kind verkümmern. Wie wichtig ist uns die Schulung unserer Mitarbeiter? Wie viel sind wir bereit, als Gemeinde für die Schulung unserer Mitarbeiter zu investieren? An dieser Stelle hat eine Gemeinde eine sehr große Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern. Und wenn wir die vernachlässigen, dann wird nicht nur die Qualität unserer Gemeindearbeit leiden, sondern wir riskieren auch, dass Mitarbeiter überfordert sind und an ihrem Dienst zerbrechen. Wollen wir das riskieren? Lasst mich zusammenfassend noch einmal den Tag des Simon Revue passieren lassen. Und achte doch einfach mal darauf, ob du dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle wiederentdeckst. Simon ließ sich trotz aller Vorbehalte, wie berechtigt sie auch waren, darauf ein, etwas Neues zu erleben, und er wurde von Jesus überrascht. Die Begegnung mit Jesus führt Simon seine eigene Begrenztheit und Fehlbarkeit vor Augen. Darüber erschrak Simon sehr. In diesem Zustand des Erschreckens hörte Simon die Worte Jesu: Hab keine Angst, die ihn wieder aufrichteten und ihm seine Menschenwürde zurückgaben. Jesus öffnet dem Simon die Augen für eine neue Perspektive. Als sein Mitarbeiter ist Simon neben dem Segen Gottes auch auf Schulung angewiesen. Und das war Jesus selbst ein großes Herzensanliegen. Lasst uns diese Gedanken mitnehmen in unseren Alltag, auch in unserem Gemeindealltag. Amen.